Am 10. Dezember 2021 steht Cruz McGuard wie jeden Tag vor seinen Schülern und Schülerinnen, um seinen Unterricht zu halten. Doch sein Tag läuft nicht wie geplant. Einer seiner Kollegen taucht in seinem Klassenzimmer auf, um ihm folgende Nachricht zu überbringen. Keine Panik, aber ihr Haus wurde durchwühlt. Sie müssen sofort nach Hause. Cruz zögert keine Sekunde. Alles, an was er denken kann, sind seine drei Kinder, die sich genau in diesem Moment zu Hause in North Cotabato befinden. 15 Minuten benötigt der Familienvater, bis er die Haustür erreicht. 15 Minuten, die über Leben und Tod entscheiden. Als er sein Ziel erreicht, sieht er bereits das viele Blut. Er war zu spät.
Boah. Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und so viel kann ich schon mal verraten, wir reisen heute gemeinsam in ein Land, in dem wir vorher noch nicht gewesen sind.
In ein Land vor unserer Zeit.
Ja.
In welchem Land sind wir denn?
Auf den Philippinen.
Cool, danke. Hast du dir extra was ausgesucht, wo mein nächster Urlaub hingeht?
Ja, ich dachte, ich übernehme mal den Part für dich, weil du suchst ja immer, als du in Melbourne warst, hast du dir einen Melbourne-Fall ausgesucht, als du auf Bali warst, hast du dir einen Bali-Fall rausgesucht und ich dachte, ich nehme dir das jetzt mal vorweg und suche einen Fall aus, bevor du auf die Philippinen reist.
Hammer, dass ich da mit einem guten Gefühl im Gepäck hinfliegen kann.
Ja, ja.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, manchmal sogar Polizei- und Autopsieberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren und uns das gerne auf irgendeinem Weg, zum Beispiel über Instagram unter eyesinthedark.podcast, wissen zu lassen.
Und Sarah, ich bleibe mir natürlich wie immer treu und ich habe eine kurze Frage an dich, bevor wir in den Fall starten.
Mhm.
Und zwar, gibt es einen Horrorfilm, bei dem du richtig Angst hättest, dass der wahr werden würde oder wahr werden könnte?
Boah, da gibt es einige, um ehrlich zu sein. Also ich liebe ja Horrorfilme, aber ich bin schon froh, dass die meisten davon fiktiv sind.
Ja.
Oder ganz weit weg von mir. Aber also welcher Horrorfilm mich nachhaltig geprägt hat, das war einer der ersten, die ich geschaut habe und der war für mich sehr, sehr schlimm, war The Grudge.
Oh ja, ja.
Also den fand ich ganz grauenvoll. Wenn das Realität werden würde und jetzt hier irgendwie aus einer Ecke in meinem Van so ein paar schwarze Haare rauskommen würden. Hilfe.
Ja.
Da wäre wirklich komplett vorbei. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Filme. Also alles, was so mit Paranormal Stuff zu tun hat. Auch so Conjuring oder sowas. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr furchtbar.
Ja, ich finde auch gerade The Grudge und die Conjuring-Filme auch sehr, sehr schlimm.
Ja.
Und ich kann schon mal sagen, unser heutiger Fall, der wird das ein oder andere Mal auch mit einem Horrorfilm verglichen, den es schon gibt. Und aha, ich weiß auch, dass du den schon geschaut hast. Und wir werden aber erst am Ende oder relativ am Ende der Folge darüber sprechen, welcher Film das ist.
Boah, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Siehst du die Parallelen auch, also zwischen dem echten Fall und zwischen dem Horrorfilm?
Ja, ja, absolut.
Oh Gott, oh Gott. Und jetzt sitze ich hier wirklich alleine in meinem Van und dann finde ich es vielleicht doch ein kleines bisschen unheimlich.
Ja, ich dachte gerade wieder gut, dass ich den Fall hier bei Tageslicht aufnehme und dann dachte ich wieder, nee, kann ich nicht sagen, weil Sarah sitzt gerade abends in ihrem Van
im Dunkeln
allein. Ja.
Ja. Ja, mir wurde auch von einem Freund auf Bali empfohlen, dass ich doch einmal Filmeabend machen soll hier.
Mhm.
In meinem Van in Australien und mir den Film Wolf Creek anschauen soll. Da geht es anscheinend um einen Serientäter, der in Australien Backpackerinnen getötet hat. War ich auch so cool. Danke für die Empfehlung.
Ja, das ist genau das, was man sich dann anschauen möchte auf jeden Fall.
Bestimmt, genau.
Ich muss dich jetzt mal etwas fragen, denn es gibt ja einige Menschen unter unseren Hörern und Hörerinnen, die uns nicht auf Instagram folgen und daher eine ganz wichtige Information noch nicht wissen. Sarah hat wieder braune Haare. Und jetzt zur Frage, wie ist das so für dich, nachdem du so lange rote Haare hattest?
Ja, tatsächlich. Ach, ich weiß es gar nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen. Auf der einen Seite vermisse ich meine roten Haare schon manchmal, weil ich die sehr, sehr geliebt habe. Aber gleichzeitig bin ich auch so froh, wieder Farben tragen zu können. Und es ist jetzt auch viel angenehmer mit dem Schwimmen oder mit dem Tauchen gehen. Es ist so viel pflegeleichter und es wirkt einfach ein bisschen natürlicher. Also ich mag das Braun schon auch gern, aber ich würde sagen, das ist so das klassische ein lachendes und ein weinendes Auge.
Ja, das kann ich gut verstehen, weil man hat sich an die roten Haare bei dir ja total gewöhnt. Aber ich muss sagen, ich liebe das Braun bei dir auch, auch wenn du, wie du sagst, jetzt dann andere Farben anziehen kannst. Ich finde, das passt einfach super gut. Und an der Stelle ahnt ihr es sicher auch schon, unser heutiger Werbepartner ist wieder Langhaarmädchen. Die Marke der zwei Friseurmeisterinnen Mona und Julia. Und die beiden stecken ihre Expertise und ihr Herzblut in die qualitativ hochwertigen Produkte.
Und daher genügen die Produkte von Langhaarmädchen auch qualitativ den höchsten Friseuransprüchen. Ihr findet dort Produkte für die Pflege, also Shampoo und Conditioner, oder aber auch Stylingprodukte wie Haarspray und Öle für jeden Haartyp.
Mein aktuelles Go-To-Produkt ist auf jeden Fall das Trockenshampoo, weil ich gerade dran bin, meine Haarwaschtage zu minimieren. Und da rettet mir das Trockenshampoo oft noch einen weiteren Tag.
Finde ich auch. Also das Trockenshampoo ist schon was, was man immer zu Hause haben sollte, weil man das ja wirklich immer gut gebrauchen kann. Zur Anwendung, die ist nämlich ganz einfach. Ihr bürstet eure Haare gut durch, schüttelt das Trockenshampoo vor und auch während der Anwendung durch und sprüht es dann scheitelweise auf die Ansätze. Danach müsst ihr das Ganze gut einmassieren und die Haare noch einmal ausbürsten und fertig. Für mich aber übrigens ein absoluter Gamechanger ist, wenn ihr noch einmal für ein paar Sekunden mit dem Föhn über die Haare geht. Ich finde, dann sehen die so richtig, richtig frisch gewaschen aus.
Boah, das ist gut zu wissen und ich liebe es ja, dass ich jetzt wieder so einen Sarah-Hair-Tipp bekommen habe, weil das ist ja so ein bisschen, ja, unser Ding geworden, dass du mir immer mal wieder so einen Haartipp gibst, sei es mit den Ölen oder jetzt mit dem Trockenshampoo. Also ich lerne immer was dazu.
Ja.
Die Produkte sind ausschließlich im DM-Onlineshop und in den DM-Filialen erhältlich, da Langhaarmädchen eine Kooperationsmarke von DM ist. Und wenn es mal schnell gehen muss, gibt es dann, auch wie ihr das schon kennt, eine Expresslieferung.
Und wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, aber das weiß ich immer noch sehr zu schätzen, weil ich sehr, sehr oft sehr, sehr kurzfristig bestelle. Und dann ist der Expressversand natürlich ein absoluter Gamechanger. Wie immer findet ihr alle Infos auch nochmal bei uns in den Shownotes. Was ich mir auf jeden Fall anhören will, ist dein heutiger Fall, weil du hast mich mit der Einleitung schon ziemlich gecatcht. Das heißt, ich bin mehr als hyped und mehr als bereit, dir jetzt zu lauschen.
Das freut mich und dann legen wir direkt los. Die Philippinen im Westpazifik umfassen genau 7641 Inseln. Diese sind von atemberaubenden Stränden, die sowohl zum Surfen als auch zum Schnorcheln einladen, geprägt. Neben dem Meer, wo man hin und wieder auch auf die ein oder andere Schildkröte treffen kann, gibt es auch an Land viel zu entdecken. Seien es die Reisterrassen, 370 Kilometer nördlich von Manila, welche auch als Stufen zum Himmel bekannt sind, oder die Chocolate Hills auf der Insel Bohol. Unsere heutige Reise führt uns auf die zweitgrößte Insel der Philippinen, Mindanao, in die Stadt Cotabato. Hier ist die Familie Maguad zu Hause. Wie wir durch die Einleitung schon erfahren haben, ist Cruz, der Vater, dort als Lehrer tätig. Sowohl bei seinen Schülern und Schülerinnen als auch bei seinen Kollegen genießt er ein hohes Ansehen. Er macht seinen Job gut, ist bei allen beliebt und hat somit auch ein gutes Einkommen. Seine Frau Lovella arbeitet ebenfalls an einer Schule. Sie fungiert hingegen aber als Schulleiterin. Und obwohl es in den Quellen oft so kommuniziert wurde, arbeiten die beiden nicht an derselben Schule. Im Vergleich zu einigen anderen Einwohnern der Stadt hat es die Maguad-Familie finanziell gut. Sie sind nicht reich, aber durchaus privilegiert. Die beiden besitzen sogar Land, auf welchem sie einige Schweine halten. Immer wieder verkauft Cruz eines der Tiere und erhält dafür umgerechnet um die 190 Euro. Das durch den Verkauf eingenommene Geld sammelt er in einem Glas im Schlafzimmer. Schließlich ist es immer gut, etwas Bargeld im Haus zu haben. Die beiden sind schon immer sehr religiös und gemeinsam mit ihren zwei Kindern besuchen sie jeden Sonntag die Kirche. Die beiden Teenies sind ihr ganzer Stolz. Der 16-jährige Criswell Lewis, Spitzname Boyboy, wird von seinem Umfeld als sehr charismatisch und ambitioniert beschrieben. Für ihn steht schon fest, dass er später einmal als Rechtsanwalt arbeiten wird. In seiner Freizeit liebt er es, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Er spielt Gitarre und zeichnet unheimlich gern. Doch er mag es auch mal etwas ruhiger und schnappt sich hin und wieder ein Buch, um es sich damit gemütlich zu machen. Seine Schwester, die 18-jährige Grizzle Quinn, ist mindestens genauso ambitioniert wie Lewis. Ihr Wunsch ist es, später einmal Ärztin zu werden. Um diesem Ziel schon jetzt näher zu kommen, nimmt sie neben der Highschool an einer medizinischen Vorbereitungsschule teil, die an der lokalen Uni angeboten wird. Gwyn war außerdem Teil der Pfadfinder und Sarah, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in ihrem Verein trugen die Mitglieder eine Schärpe und darauf nähte man dann die jeweiligen Auszeichnungen und Errungenschaften.
Mhm. Ja, also ich habe das schon mal in Filmen gesehen, aber in Real Life noch nie, weil ich mit sowas gar nichts zu tun habe.
Ja, ich habe das bisher auch nur in Filmen so richtig gesehen und ich habe bei der Recherche auch ein Bild von Gwyn gefunden, die eine solche Schärpe trägt und auf dem Bild war die wirklich komplett voll, also es gab keine einzige freie Stelle mehr.
Das spricht auf jeden Fall für sie, oder?
Ja, absolut. Doch die Geschwister teilen auch eine Leidenschaft, Social Media. Gemeinsam drehen sie immer wieder verschiedene Videos auf TikTok. Auf den meisten davon sind sie am Tanzen und Lachen. Man muss die beiden nicht besonders gut kennen, um zu sehen, welche besondere Verbindung sie zueinander haben. Als Gwyn ihre Eltern dann eines Abends zu einer kleinen Party bei Freunden begleitet, lernt sie dort die 17-jährige Janice kennen. Doch anders als Gwyn ist diese nicht zu Gast auf der Party. Janice ist als Live-In-Nanny für die Gastgeberfamilie tätig. Man kann sich das also so vorstellen wie einen Au-pair-Job. Also die 17-Jährige lebt mit der Familie im Haus und ist sowohl für die Kinder als auch für den Haushalt zuständig. Die beiden Teenagerinnen verstehen sich auf Anhieb sehr gut und verbringen von nun an viel Zeit zusammen. Sie schminken sich gegenseitig, machen sich die Haare und drehen anschließend ebenfalls Videos für TikTok oder veranstalten richtige Fotoshootings. Irgendwann vertraut Janice ihrer neu gewonnenen Freundin ihre traurige Vergangenheit an und spricht das erste Mal darüber, warum sie nicht zu Hause bei ihren Eltern lebt. Janice hat keine Eltern mehr. Zudem hat sie keine Erinnerung an die Zeit, bevor sie 8 Jahre alt wurde. Ihre erste Erinnerung zeigt sie als 8-Jährige, verlassen auf einem Boot, von ihren Eltern weit und breit keine Spur. So landet Janice im DSVD, dem Department of Social Welfare and Development, und wird von Familie zu Familie weitergegeben. Ein richtiges Zuhause, geschweige denn eine richtige Familie, hat sie nie. Noch nie in ihrem Leben hat sie sich geliebt und geborgen oder sicher gefühlt. Ihre Tage sind von Angst geprägt. Angst, ihren Job als Nanny zu verlieren und auf der Straße zu landen. Gwyn bekommt Mitleid mit der 17-Jährigen und realisiert, wie leicht ihr eigenes Leben im Vergleich zu dem von Janice aussieht. Diese Gedanken führen dazu, dass sie gemeinsam mit ihrem Bruder einen Plan schmiedet und diesen nicht viel später ihren Eltern präsentiert. Wir müssen Janice adoptieren. Dies ist der Vorschlag, den Louis und Gwyn ihren Eltern nun unterbreiten. Mit im Gepäck haben sie einige sehr überzeugende Argumente. Schließlich wissen sie, wie gute Präsentationen zu halten sind. Aus der Schule bringen sie immer die besten Noten nach Hause. Sie berichten ihren Eltern von Janice schwerer, liebloser Kindheit. In ihrer aktuellen Situation habe sie keine Zukunft, da sie jederzeit ihren Job und somit alles, was sie hat, verlieren könnte. Zudem würde Janice liebend gerne kochen und die Familie im Haushalt unterstützen. Sie hätten also nicht nur ein neues Familienmitglied, sondern auch direkt weniger Arbeit zu Hause. Die Eltern halten dagegen. Sagen, dass sie doch nicht einmal ein freies Zimmer zur Verfügung hätten, um Janice ihre verdiente Privatsphäre zu bieten. An dieser Stelle schreitet Louis ein. Er schlägt vor, von nun an auf der Couch zu schlafen und sein Zimmer für Janice zu räumen. Zudem weisen die beiden Teenager ihre Eltern darauf hin, dass sie es waren, die sie zu hilfsbereiten und aufopferungsvollen Menschen erzogen hätten. Ein klares Nein gibt es seitens der Eltern nun nicht mehr. Dennoch wollen sie das Ganze in Ruhe und unter 4 Augen besprechen. Letztendlich kommen sie zu dem Schluss, dass Janice die Chance auf ein gutes Leben verdient hat. Ähnlich wie ihre Kinder gehen sie davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für Janice, später einmal auf der Straße und gezwungenermaßen in der Sexarbeit zu landen, relativ hoch ist, wenn sie kein richtiges Zuhause hat. Und an dieser Stelle gab es in den Quellen wieder einige Verwirrungen. Meist heißt es, dass Janice offiziell adoptiert wurde. Scheinbar war das aber nicht der Fall. Also die Familie hat sie zwar aufgenommen und auch als vollwertiges Familienmitglied behandelt, aber eben ohne eine offizielle Adoption.
Und kann ich an der Stelle nochmal ganz kurz nachfragen, wie alt alle 3 Kinder zu dem Zeitpunkt sind?
Ja, also Gwyn ist 18, Louis 16 und Janice 17.
Okay, verstehe. Aber ich finde das ja auch schon bewundernswert, wie sehr sich die beiden dafür einsetzen, dass sie Janice aufnehmen, also dass beispielsweise sogar angeboten wird, auf der Couch zu schlafen, damit sie das Zimmer übernehmen kann. Ich glaube, das würden nicht viele in dem Alter machen.
Ja, das glaube ich auch. Und mich hat das bei der Recherche auch richtig beeindruckt, dass die beiden in ihren jungen Jahren sich so für Janice eingesetzt haben.
Ja, total. Das finde ich auf jeden Fall auch beeindruckend.
Und Louis hält dieses Versprechen auch, also er räumt dann wirklich sein Zimmer, um Platz für Janice zu machen. Nun ist die Familie McGuard komplett. Bilder zeigen die fünf, wie sie glücklich in die Kamera strahlen. Endlich hatte Janice eine richtige Familie. Eine Familie, die sie so liebt, wie sie ist. Gemeinsam fahren sie in den Urlaub, sitzen zu den Essenszeiten am Tisch und sprechen über alles, was ihnen auf dem Herzen liegt. Janice ist für Gwyn von Anfang an wie eine Schwester. Sie unterstützt sie in allen Bereichen. Unter anderem gibt sie ihr Nachhilfe und steht ihr immer mit Rat und Tat zur Seite. In diesem Jahr, also 2021, haben auch die Philippinen noch sehr stark mit der Covid-19-Pandemie zu kämpfen. Ende des Jahres meldet das Land über 500.000 Covid-19-Fälle und über 10.000 Tote. Da sie somit das am stärksten betroffene Land in Asien sind, richtet die Regierung verschiedene Quarantänestufen ein. Das heißt, je nachdem, in welcher Region man lebt, gibt es unterschiedliche Regelungen, was zum Beispiel die Ausgangssperre betrifft. Im Dezember 2021 leiden nun die Eltern von Cruz an einer Covid-Infektion. Sie müssen nun einige Zeit in einer Quarantäneeinrichtung verbringen, um sowohl sich als auch andere zu schützen. Und genau an dieser Stelle kommt nun das Glas mit dem Geld zum Einsatz, welches Cruz im Schlafzimmer aufbewahrt. Damit möchte er seine Eltern nun finanziell unterstützen und das Essen in der Einrichtung bezahlen. Als er vor dem Glas steht, dann der Schock. Es ist leer. Zunächst fragt er bei Lovella nach, die aber nicht an dem Glas war und sich ebenfalls nicht erklären kann, was mit dem Geld passiert ist. Auch Louis und Gwyn können nicht weiterhelfen. Schnell vermutet Cruz, dass die Familie ausgeraubt wurde. Schließlich kann bekannt gewesen sein, dass es ihnen finanziell ganz gut geht. Doch warum haben die Hunde da nicht angeschlagen? Louis und Gwyn helfen ihrem Vater nun, das komplette Haus auf den Kopf zu stellen. Vielleicht taucht das Geld ja doch wieder auf. Während der Suche heben sie auch Janice' Rucksack auf, um auf den Boden darunter zu schauen. Direkt fällt auf, dass der Rucksack ungewöhnlich schwer ist. Aktuell müssen sie nämlich nicht so viele Bücher in der Schule dabei haben. Niemand beschuldigt sie, doch als sie in Janice' Richtung blicken, verrät ihr Blick sie und sie gibt es ohne zu zögern zu. Ja, sie hatte das Geld genommen. Sie hat es in einem Geheimfach versteckt, welches sie selbst genäht hatte. Also im Rucksack, zwischen dem Boden des Rucksacks und dem Stoff hat sie eine kleine Öffnung eingenäht. Gwyn hat Verständnis und teilt dies mit ihren Eltern. Jahrelang hatte Janice nicht gewusst, wann sie das nächste Mal Essen bekommen würde oder wie es mit ihr weitergeht. Die Angst um ihr Leben war stets allgegenwärtig und der Diebstahl des Geldes scheint einfach ein noch vorhandener Schutzmechanismus zu sein. Dieser Vorfall schweißt die fünf also nur noch mehr zusammen. Cruz und Lovella versichern ihrer neu gewonnenen Tochter, dass sie sich nie wieder um so etwas Sorgen machen muss. Immerhin sind sie nun eine Familie. Am Morgen des 10. Dezember 2021 verabschieden sich Cruz und Lovella wie jeden Morgen mit einem Kuss auf die Wange von ihren Kindern und machen sich auf den Weg zur Arbeit. Um die Mittagszeit erscheint Louis am Arbeitsplatz seines Vaters, um gemeinsam mit ihm zu essen und fragt ihn, ob sie sich dabei einen Teller teilen wollen. Das gemeinsame Essen von einem Teller symbolisiert dabei die Einheit und das Teilen untereinander. Während die beiden nun also hier sitzen und gemeinsam essen, ahnen sie nicht, dass es die letzte gemeinsame Mahlzeit sein wird, die sie je miteinander teilen würden. Nach dem Essen macht sich Louis wieder auf den Heimweg und Cruz führt seinen Unterrichtstag weiter fort. Zunächst schien es also ein guter Tag zu werden, bis zu dem Moment, als ein Kollege den Kopf durch die Tür streckt und Cruz mitteilt, dass jemand in sein Haus eingedrungen ist. In der Eile lässt er seinen Hausschlüssel in der Schule liegen und als er nun 15 Minuten später vor der Tür steht, kann er diese nicht öffnen. Er drückt die Klinke nach unten, doch die Tür ist verschlossen. Was er jedoch noch vor der Tür entdeckt, ist eine blutige Decke und ein Messer. Wobei von dem Messer nur die Klinge auf dem Boden liegt. Der Griff ist nicht mehr daran befestigt. Als er dies sieht, versucht er nun noch panischer ins Haus zu gelangen und schreit lauthals die Namen seiner drei Kinder. Als er durch diese Tür nicht hindurchkommt, rennt er zur Hintertür, während er weiter nach seinen Kindern schreit. Doch aus dem Haus kommt keine Rückmeldung. Es ist mucksmäuschenstill. Nichts regt sich. Cruz schafft es, die Hintertür aufzubrechen und steht so nur wenig später endlich in seinem Haus. Bevor er jedoch durch jedes Zimmer stürmt, kommt ihm ein Gedanke. Was, wenn der Angreifer noch im Haus ist? Was, wenn er die Kinder festhält, ihnen droht und sie aufgrund dessen nicht schreien oder reagieren können? Sein Plan ist es nun also ganz ruhig und möglichst leise durchs Haus zu gehen, um sich an den möglichen Angreifer heranschleichen zu können und das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu wissen. Nachdem er auf Zehenspitzen durch die Küche geht und anschließend das Wohnzimmer betritt, erstarrt er. Dort auf dem Boden vor ihm liegen zwei leblose, blutüberströmte Körper. Es sind Louis und Gwen. Der Familienvater beginnt zu weinen und zu schreien. Einige Worte richtet er direkt an Gott. Warum musstest du mir beide nehmen? Warum musste ich sie beide verlieren? Doch ein Gedanke reißt ihn aus seinem Schockzustand heraus. Wo ist Janice? Das Haus, durch welches er nun läuft, wurde nahezu auseinandergenommen. Auf dem Boden liegen zerbrochene Vasen, überall sind Glasscherben und Blut. So viel Blut. Neben den Kindern sieht er außerdem Töpfe, Pfannen, Decken und einen Baseballschläger herumliegen. Panisch ist Cruz nun auf der Suche nach Janice und er findet sie. Sie kommt gerade aus ihrem Zimmer, etwas tropft dabei aus ihren Haaren auf den Boden. Cruz fällt ihr um den Hals. Ihr geht es gut. Sie hatte es überlebt. Was der Familienvater zu diesem Zeitpunkt nicht realisiert ist, dass Janice ihn in dieser Situation zum ersten Mal Dad nennt. Anzeichen dafür, dass sie ihn als ihren Vater akzeptiert hat, sie nun wirklich eine Familie sind. Doch sind sie das überhaupt noch? Kurz nachdem die Polizei am Haus der Maguard-Familie eintrifft, erscheint auch Lovella, die gar nicht weiß, was hier überhaupt passiert ist. Als sie Janice weinend vor dem Haus stehen sieht, stürmt sie auf sie zu und umarmt sie. Fragt sie, wo ihre Geschwister sind. Wo sind Louis und Gwen? Als sie daraufhin die Nachricht vom Tod ihrer beiden Kinder übermittelt bekommt, bricht sie komplett zusammen. Nachbarn, die nur wenige Minuten später an dem Haus vorbeigehen, sehen die drei zusammen vor dem Haus stehen. Sie umarmen sich, weinen und versuchen sich gegenseitig Halt zu geben. Die große Frage, die nun im Raum steht, ist die nach dem Tathergang. Und vor allem die nach dem Täter. Oder sollten wir an der Stelle eher die Täter sagen? Denn was Janice nun zu berichten hat, gleicht einem absoluten Albtraum. Drei maskierte Männer waren in das Haus eingedrungen und hatten die Familie bzw. die Kinder attackiert. Gwen und Janice hatten gerade gemeinsam Hausaufgaben erledigt, als sie Louis Schreie aus dem Wohnzimmer hörten. Als sie zu ihm eilten, wurde er bereits mit dem Messer attackiert. Nur wenig später wurde dann auch Gwen angegriffen. Während Gwen und Louis dazu keine Chance mehr hatten, schaffte es Janice, sich unter dem Bett in ihrem Zimmer zu verstecken. Während sie dort liegt, muss sie alles, was im Haus passiert, mit anhören. Um 14.48 Uhr schreibt sie Cruz eine Nachricht über den Familienchat, in welcher es um die maskierten Männer und die Schreie ihrer Geschwister geht. Doch sie erhält keine Antwort und so postet sie 12 Minuten später folgenden Post bei Facebook. Leute, helft mir bitte. Jemand ist in das Haus eingebrochen. Bitte helft mir. Ich will nicht sterben. Ich bin hier in einem Zimmer und verstecke mich gerade. Bitte, bitte helft mir. Dann hört sie Schritte, die sich in Richtung ihres Zimmers zu bewegen scheinen. Um 15 Uhr versucht sie dann noch ihre Mutter zu kontaktieren und dann irgendwann hört sie die erlösenden Schritte. Die Schritte von Cruz, die mit dem Wissen begleitet werden, dass sie es geschafft hatte. Die erste Vermutung der Ermittler ist es, dass es sich bei der Tat um einen Raubmord gehandelt haben könnte. Schließlich wurden alle Schränke geöffnet und dutzende Sachen liegen im ganzen Haus verteilt auf dem Boden. Als sie sich das Haus dann genauer ansehen, tauchen jedoch schnell Zweifel auf. Denn es fehlen nur die Handys von Gwen und Louis. Was zudem gegen die Raubmordtheorie spricht, ist der Zustand der Leichen. Hier war definitiv eine Menge Wut im Spiel. Ganz klar eine Übertötung. An dieser Stelle wird es jetzt sehr grafisch, also falls ihr das nicht hören möchtet, spult einfach ein wenig vor. Anhand des getrockneten Blutes kann schnell festgestellt werden, dass Gwen zuerst getötet wurde. Ihr Körper weist insgesamt 21 Stichverletzungen auf. Zudem hatte man mit dem Baseballschläger und einem Hammer auf die Teenagerin eingeschlagen. Was den Ermittlern auffällt ist, dass sich die meisten ihrer Verletzungen auf den Gesichtsbereich zu konzentrieren scheinen. Man war sehr brutal vorgegangen. Ihr fehlt sogar ein Ohr. Zudem hat sie sich ganz klar gegen ihren Angreifer gewehrt. Dies kann anhand verschiedener Abwehrverletzungen ausgemacht werden. Der Körper ihres jüngeren Bruders hat ganze 51 Stichverletzungen. Insgesamt dauert es 2 Tage, bis die Autopsie abgeschlossen ist, da die Leichen so schlimm zugerichtet wurden. Nicht lange nach der Tat landen Tatortfotos und Fotos der leblosen Körper im Internet und sind bis heute dort zu finden. Ich kann euch auf jeden Fall nur davon abraten, danach zu schauen. Also ich bin während meiner Recherche zufällig auf einen Artikel gestoßen, in welchem diese Bilder beinhaltet waren und ich werde das, glaube ich, nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Immer wieder bittet die Mutter darum, die Bilder ihrer Kinder nicht weiter zu verbreiten, doch dieser Bitte kommt man nicht nach. In den Augen der Ermittler handelt es sich hierbei aufgrund der extrem schlimmen Verletzungen um eine persönliche Tat mit extrem viel Wut. Die für die Mordermittlung gegründete Special Task Force besteht nicht nur aus Mitgliedern der lokalen Polizei, sondern auch aus Ermittlern der Criminal Investigation and Detection Group North Cotabato und aus Ermittlern der Scene of the Crime Operatives. Die nächste Frage, mit der sich die Taskforce nun also auseinandersetzen muss, ist: Gibt es in der Familie Konflikte? Und zwar so schlimme Konflikte, dass jemand bereit wäre, zwei Teenagern auf solch grausame Art und Weise das Leben zu nehmen? Lovella gibt nun an, dass es zwischen ihr und ihren Geschwistern häufiger zu Streit kam, was das Land angeht, welches die Marquards besitzen und über welches wir auch im Zuge dieser Folge bereits gesprochen haben. Eifersucht war hierbei auf jeden Fall Thema. Doch auch diese Spur wird schnell kalt. Aus den Quellen ist jetzt nicht hervorgegangen, ob das daran lag, dass die Geschwister ein Alibi hatten, aber sie können auf jeden Fall als Täter ausgeschlossen werden. Eine erste heiße Spur finden die Ermittler in einem Fluss nahe des Hauses. In einer Tüte, die an einem Baumzweig hängen geblieben war, befindet sich blutige Kleidung. Umgehend wird dies zur Untersuchung ins Labor gebracht. Als das Haus der Marquards von den Ermittlern geräumt wird und die Familie wieder dort schlafen kann, möchte Lovella alles so gründlich putzen wie nur möglich. Allein in diesem Haus wohnen zu bleiben, gleicht einer absoluten Folter. Dann sollte sie nicht noch zusätzlich durch Blutrückstände oder Ähnliches daran erinnert werden, wo hier was genau passiert ist. Im Zimmer von Janice entdeckt sie dann etwas, was den Durchbruch in den Ermittlungen bedeuten würde. Einen Ausweis. Der Ausweis eines 17-jährigen Jungen ihrer Stadt. Sein richtiger Name wird nicht bekannt gegeben, in den meisten Quellen gab man ihm den Namen Marlon. Lovella selbst kennt den jungen Mann nicht und übergibt den Ausweis umgehend an die Polizei. Kurz darauf stellt sich heraus, dass einige Nachbarn ihn am Tag der Morde in Richtung des Hauses gingen sehen. Der Besitzer eines nahegelegenen Ladens gab zudem an, von dem Teenager gefragt worden zu sein, welches Haus denn das der McGuards sei. Erreicht hatte er das Haus letztendlich als Mitfahrer auf einem Roller und auch dies kann seitens des Rollerfahrers von der Polizei verifiziert werden. Da der Junge im gleichen Alter wie Janice ist, fordern sie die Teenagerin nun zu einer Befragung aufs Revier. Während Janice für die Polizei nur eine Zeugin ist, ist sie in den Augen der Bevölkerung längst eine Verdächtige. Gründe dafür gibt es viele. Ihr erinnert euch sicher, dass ich euch vorhin erzählt habe, dass ihre Haare getropft haben, als Cruz sie im Haus fand. Er selbst glaubte zunächst, dass es sich dabei um Blut handelt, doch dem war nicht so. Janice hatte wenige Minuten davor eine Dusche genommen und sich die Haare gewaschen. Warum sollte man so etwas tun, wenn gerade die eigenen Geschwister ermordet wurden und man selbst noch Todesangst hat? Außerdem scheint die ganze Story mit den maskierten Männern nicht ganz schlüssig zu sein. Einmal gab sie an, die Männer seien in ihrem Zimmer gewesen, hätten auch dieses verwüstet. Ein anderes Mal spricht sie jedoch davon, die Tür von innen abgeschlossen zu haben. Das eine schließt das andere also aus. Was entspricht hier der Wahrheit? Laut Autopsie starben die Marquardt-Kinder gegen 14 Uhr. Die Nachricht an die Familiengruppe wurde 48 Minuten danach erst verschickt. Und an dieser Stelle müssen wir auch nochmal über ihren Facebook-Post oder besser gesagt die Posts sprechen, denn es gab nicht nur den einen. Über den ersten haben wir ja bereits gesprochen. Neben der Bitte um Hilfe packte sie noch Dutzende Emojis zu dem Post dazu. Viele Menschen fragen sich nun, ob man in einer solch gefährlichen und angsteinflößenden Situation sich wirklich noch die Zeit nehmen würde, seine Nachricht mit Emojis auszuschmücken. In einem weiteren Post drückte sie ihre Trauer über den Verlust von Gwyn und Louis aus. Beides löschte sie jedoch noch, bevor Cruz das Haus erreichen konnte. Was außerdem auffällt ist, dass sie genau in diesem Moment, während sie angeblich unter dem Bett lag und Angst um ihr Leben hatte, ihren Nachnamen bei Facebook änderte. Nun heißt sie dort Janice P., geschrieben P-E-E. Die Quellen unterscheiden sich bei der Angabe, welcher Name dort zuvor stand. Einmal heißt es Sebiel, einmal McGuard. Das ist aber auch zweitrangig. Wichtig und klar ist, sie hat den Namen geändert. Die Polizei findet außerdem Blut in ihrem Zimmer und auch im Wäscheraum. Dieser Raum war übrigens der, in welchem der Hammer gelagert wurde, mit dem man auf Gwyn eingeschlagen hatte. Cruz und Lovella geben an, dass nur die Familie wusste, wo dieser aufbewahrt wird. Der Baseballschläger, welcher ebenfalls neben den Leichen zu finden war, stammte von Louis und somit aus seinem Zimmer, was nun ja Janice Zimmer war. Nachdem der Freund von Janice ihre Posts auf Facebook sah, rief er sie an. Sie nahm auch ab, sagte jedoch nichts. Am anderen Ende der Leitung war es komplett ruhig. Also legte der Teenager wieder auf und dachte, dass schon alles gut sein würde. Was Janice am Tag der Tat außerdem auf Facebook teilte, war ein Meme der Simpsons. Es zeigt zwei Bilder direkt nebeneinander. Auf dem ersten sieht man Homer, der weinend auf dem Boden sitzt. Neben ihm steht sein Vater, der ihm eine Hand auf die Schulter legt. Im Bild daneben sitzt Homers Vater dann neben ihm auf dem Boden und die beiden weinen zusammen. Darüber steht: Ich, wenn ich versuche, jemanden zu trösten. Eines Tages werden wir es alle sein. Endlich. Auch diese Zeilen repostet sie noch am Tag der Morde. In den Medien wird Janice's Name zunächst nicht genannt. Immerhin ist sie noch minderjährig. Da natürlich trotzdem viele Menschen ihren richtigen Namen kennen, häufen sich die Kommentare unter ihren Bildern bei Facebook. Die meisten der dort geposteten Bilder zeigen Janice allein, beispielsweise in einem Sonnenblumenfeld. Vereinzelt zeigen die Fotos Janice gemeinsam mit Gwyn oder anderen Freunden. Blickt man in die Kommentarspalte, wird die Meinung der Bevölkerung klar. Einmal steht dort: Dieses Mädchen verdient die Todesstrafe. Wenn sie 18 Jahre alt wird, bringt sie zu Tode oder vielleicht lebenslang ins Gefängnis. Ein anderer User schreibt: Lebenslang. Keine Gnade für den Killer. Andere User weisen auf die Unschuldsvermutung hin. Hier heißt es: Sie mag verdächtig sein, aber unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Lasst uns Gerechtigkeit fordern, aber hört auf, sie zu hassen, weil wir ihr dieselbe Gerechtigkeit vorenthalten, nach der wir rufen. Immer häufiger taucht der Hashtag Justice for the McGuire Siblings auf. Die Menschen fordern Antworten. Viele von ihnen sind außerdem wütend darüber, dass der Fall in den Medien nicht die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. So postet ein User online: Wenn ihr das hier seht, macht bitte auf die Situation der McGuire-Geschwister aufmerksam. Tage sind vergangen, doch es gab keine Medienberichte. Lasst uns den Opfern und ihrer Familie helfen, Gerechtigkeit zu erlangen. Mit dem eben genannten Hashtag wollen sie auf den Fall aufmerksam machen. Warum, erklärt ein weiterer User online wie folgt: Manche Verbrechen müssen viral gehen. Und dabei setzt er viral in Anführungszeichen. Nicht damit neugierige Menschen die grausamen Details erfahren, sondern um die verantwortlichen Leute zum Handeln zu bringen und Gerechtigkeit zu erlangen. Sowohl die Polizei als auch die Familie selbst bitten die Öffentlichkeit jedoch, keine Spekulationen und Theorien zu verbreiten. Es handele sich noch immer um eine laufende Ermittlung. Wie ihr euch sicher denken könnt, hat diese Aufforderung nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Ein Freund der Familie postet daher auf Facebook: Nur das Gericht kann die Täter dieser Straftat ermitteln und nicht unsere Beiträge. Facebook ist nicht der richtige Ort dafür. Und an der Stelle kommen wir nun zurück aufs Polizeirevier, wo Janice gerade befragt wird. Die Ermittler wollen in Erfahrung bringen, ob die 17-Jährige den jungen Mann kennt, dessen Ausweis sich in ihrem Zimmer befand. Die Antwort überrascht sie. Ja, sie kennt den Jungen. An diesem Tag, 6 Tage nach der Tat, legt eine Person ein Geständnis ab. Diese Person ist Janice. Sie war es, die das Leben von Gwyn und Louis beendete. Das Leben der Menschen, die sie so herzlich in ihrer Mitte empfangen hatten. Die Menschen, die sie immer unterstützt haben, ihr eine gute Zukunft und ein liebevolles Zuhause geben wollten. Louis schlief im Wohnzimmer, als er von Marlin angegriffen wurde. Janice und Gwyn befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Raum, wobei Janice so tat, als würde sie nicht wissen, was vor sich geht. Gwyn rannte aus dem Haus, doch als sie merkte, dass Janice nicht hinter ihr war, rannte sie zurück, versuchte sie zur Flucht zu überreden, ohne zu wissen, dass das hier alles Janice' Plan gewesen war. Dann begannen Janice und Marlin, Gwyn gemeinsam zu attackieren. Dabei nutzten sie das Messer, den Hammer, den Baseballschläger, große Wasserflaschen und eine Vase. Nachdem sie Gwyn 3-mal in den Hals gestochen hatten, wuschen sie sich die Hände und stachen anschließend weiter auf sie ein. Diesen Vorgang wiederholten sie einige Male. Selbst in ihren letzten Minuten soll Gwyn noch liebevolle Worte für Janice gefunden haben. In ihrem Geständnis gab sie an, dass Gwyn Folgendes zu ihr gesagt habe: Das ist nur ein Traum, das ist nur ein Traum. Ich werde noch immer Ärztin werden. Ich weiß nicht, was ich dir getan habe. Ich liebe dich. Und dies, also diesen Auszug aus dem Geständnis, postet Lovella später auf Facebook. Was ging ihr wohl durch den Kopf, als ihr bewusst wurde, dass ihre einst beste Freundin und mittlerweile auch Schwester sie attackiert hatte, sie töten wollte? Lovella postet einen weiteren Auszug aus der Befragung, in welcher Janice angibt, dass ihr Komplize ihr gesagt habe, dass ihr Plan ein Fehler war. Dies seien wirklich gute Menschen gewesen. Über das Motiv spricht Cruz in einem Interview mit einer philippinischen Zeitung. Dort sagt er: Laut ihrem Geständnis war sie eifersüchtig, neidisch und sie hasste unsere Tochter Gwyn aufgrund der Liebe, die wir ihr entgegenbrachten. 10 Tage vor der Tat soll Janice gemeinsam mit Marlin geplant haben, die Morde zu begehen. Auch gegen ihn gibt es einige Beweise. Neben den Zeugenaussagen finden sie Gwyns Handy in seinem Rucksack. Zudem finden die Ermittler die Unterwäsche und die Hose, die er am Tattag getragen hatte. Er hatte sie wohl versucht zu waschen, man konnte jedoch noch einige Spuren daran sichern. Einige Infos über Marlin erhalten wir von Lovella, die einige Details dazu auf Facebook postet. Sie schreibt unter anderem, dass er als Messdiener in der Kirche gedient habe. Außerdem schreibt sie: Das Szenario, das wir gerade erleben, zeigt die Unfairness des DSVD im Umgang mit den Verdächtigen und den Opfern, die beide minderjährig sind. Ich habe gesehen, wie sorgfältig und schützend mit den Verdächtigen umgegangen wird, während meine unschuldigen Kinder in ihren Särgen allein gelassen werden. Sie können das Privileg ihrer Rechte nicht genießen. Sie beendet den Post mit: Bitte beten Sie weiterhin mit uns um Gottes Gnade und sein Eingreifen, damit endlich Gerechtigkeit herrscht und wir alle Frieden finden. Marlin wurde nicht lange vor der Tat mit Drogen erwischt und war bei der Polizei somit kein Unbekannter mehr. In welcher Beziehung die beiden, also Janice und Marlin, genau stehen, ist nicht bekannt. Im Zuge der Prozessvorbereitung werden auf dem Handy von Janice einige Nachrichten sichergestellt. Mit wem genau sie diese ausgetauscht hat, wurde nicht veröffentlicht. Welche Nachrichten hierbei hin und her gingen, jedoch schon. Sie schreibt: Es gibt 7 Menschen, die ich töten möchte. Ich werde dir noch nicht verraten, wer das ist, weil du mich vielleicht meldest. Aber das ist alles, was ich noch tun muss, um endlich die Freiheit zu erlangen, die ich möchte. Darauf erhält sie folgende Antwort: Tu es noch nicht jetzt. Denke erst darüber nach und tue es, wenn du gelernt hast, wie. Janice: Ich glaube, ich kann es jetzt tun. Sag mir, glaubst du, jemand würde mich noch wollen oder mich akzeptieren, wenn ich jemals jemanden umbringe? Heißt es nicht, dass egal wie groß deine Sünden sind, selbst wenn du jemanden getötet hast, der Herr dir trotzdem vergeben wird? Du musst ihn nur darum bitten, richtig? Zur Hölle, ich meine, sogar Soldaten töten Menschen, also sollte ich das auch dürfen. Der Unbekannte: Du bist verrückt, Janice, aber für mich ist das okay, denn ich habe jemanden Besonderes, der mich noch immer lieben und akzeptieren wird, selbst wenn es dazu kommt, dass ich jemanden töte. Janice: Ich meine es ernst, ich möchte zur Marine. Der Unbekannte: Soldaten töten niemanden, der sie nicht zuerst töten würde. Janice: Ich möchte endlich glücklich sein und die Dinge tun, die mich glücklich machen. Er daraufhin wieder: Same. Ich möchte mir keine Sorgen mehr um die Menschen um mich herum machen. Janice: Wie auch immer. Wenn du es nicht mit mir machen wirst, dann werde ich jemand anderen finden, der es tut. Ich ertrage meine Umgebung einfach nicht mehr. Das ist nicht gesund für mich. Darauf erhält die 17-Jährige nur ein: Same, haha. Scheinbar hatte sie mit einer anderen Reaktion gerechnet. Sie schreibt nun: Hast du nichts Besseres dazu zu sagen als immer nur same? Kannst du dir das vorstellen? Ich glaube, es macht Spaß, jemanden zu töten. Noch immer weiß der Unbekannte nicht, wen genau Janice töten möchte, also fragt er nach: Wen möchtest du töten? Lass uns eine Liste erstellen. So viel Vertrauen scheint sie ihrem Gegenüber noch nicht entgegenzubringen, denn sie schreibt: Ich möchte es dir noch nicht sagen, weil du mich vielleicht bei den Behörden verrätst. Wie gesagt, ist hierbei nicht offiziell bekannt, ob es sich dabei um Marlin oder um eine andere Person handelt. Denn es soll ein weiterer Minderjähriger in die Tat verstrickt gewesen sein, aber wer genau das war, das erfahren wir leider nie und diese Person wird auch nie angeklagt. Für die Beerdigung ihrer Kinder lassen Lovella und Cruz maßgeschneiderte Kleidung anfertigen. Ein Kleid für Gwyn und ein Smoking für Louis. Der wohl schwerste Tag im Leben der Eltern. Niemand sollte sein Kind zu Grabe tragen müssen. Von nun an sind die Maguards regelmäßig auf dem Friedhof anzutreffen. Eines Tages treffen sie dabei auf die leibliche Mutter von Janice. Denn, ihr habt richtig gehört, anders als sie es immer behauptet hatte, ist sie gar keine Waise. Wie sie das Gwyn vor einigen Monaten mitteilte, fand man Janice aber tatsächlich allein auf einem Boot. Am 22. September 2013 setzt eine Frau auf Facebook einen Post ab, in welchem sie ein Foto der 8-jährigen Janice beifügt und dazu schreibt, dass das Kind völlig allein unterwegs ist. Ob Janice damals von zu Hause weglief oder zurückgelassen wurde, ist unklar. Ersteres ist auf jeden Fall nicht auszuschließen, da es die Familie ziemlich schwer hatte. Im Gegensatz zu den Maguards hatten sie nicht viel. Zu essen gab es nur Süßkartoffeln und das auch nicht jeden Tag. An einigen Tagen aßen sie nur Blätter, an anderen war gar nichts mehr übrig. Hin und wieder mussten sie bei den Nachbarn um Essen bitten und der Vater ertrank seine Sorgen im Alkohol. Ihre Eltern waren dann irgendwann getrennt, aber eben nicht tot. Zudem hat Janice auch noch 3 leibliche Geschwister. Während Janice bereits bei den Maguards lebte, stand sie noch im regelmäßigen Kontakt zu ihrer Mutter via Facebook. Inwiefern diese wusste, was im Leben ihrer Tochter passierte, ist unklar. Also ich glaube, ihr merkt auch schon, dass einige Details in diesem Fall fehlen. Vermutlich liegt das mitunter daran, dass Janice zum Tatzeitpunkt minderjährig war und somit viel unter Verschluss gehalten wurde. In einem Interview, welches Janice' leibliche Mutter in den Wochen danach gibt, bricht sie in Tränen aus. Sagt, sie kann nicht fassen, dass ihre Tochter so etwas getan hat. In diesem Interview spricht sie außerdem über die Armut, die sie erlebt haben und darüber, wie schwer es teilweise war, für Essen zu sorgen. Als Michelle, Janice' Mutter, nun also auf Lovella trifft, fällt sie vor ihr auf die Knie und sagt ihr, wie leid es ihr tut. Jedes Mal, wenn sie die Fotos ihrer Kinder sehen würde, könne sie ihre Tränen nicht zurückhalten. Lovella gibt ihr die Hand und holt sie zurück auf die Beine. Sie sagt ihr, dass sie nicht auf die Knie gehen soll und dass sie keinen Groll gegen sie hegen. Im Anschluss setzen sich die drei zusammen und reden. Das alles wird auf Kamera festgehalten. Lovella spricht darüber, dass sie nie an Janice gezweifelt habe, dass sie verstehen will, warum sie es getan hat. Michelle ist unfassbar dankbar dafür, dass die Maguards mit ihr reden und sie verspricht ihnen, sie dabei zu unterstützen, Gerechtigkeit zu erlangen. Bevor wir jetzt gleich zum Prozess kommen, müssen wir kurz über die Strafmündigkeit auf den Philippinen sprechen. Im Republic Act No. 9344 steht geschrieben, ein Kind, das zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat 15 Jahre oder jünger ist, ist von der Strafbarkeit befreit. Das Kind ist jedoch von einem Interventionsprogramm gemäß § 20 dieses Gesetzes zu unterziehen. Ein Kind, das älter als 15, aber jünger als 18 Jahre alt ist, ist ebenfalls von der strafrechtlichen Verantwortung befreit und wird einem Interventionsprogramm unterzogen. Das bedeutet in unserem Fall nun, dass man warten muss, bis die beiden Täter 18 Jahre alt sind, um sie vor Gericht stellen zu können. Der Prozess gegen Janice und Marlin findet in Etappen statt. Das heißt, zunächst geht es um den einen, dann um den anderen Mord. Vor der Urteilsverkündung sagt Lovella in einem Interview, ich war in den letzten Wochen unruhig und schlaflos. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll, wenn ich heute die Entscheidung erfahre. Die erste Entscheidung ist für die Familie ein Schlag ins Gesicht. Denn für den ersten Mord erhalten die beiden jeweils eine 10-jährige Haftstrafe. Als dann das Urteil für den zweiten Mord gesprochen wird, sieht es schon etwas anders aus. Hierfür erhalten die beiden Angeklagten je eine 22-jährige Haftstrafe, womit wir insgesamt bei 32 Jahren ohne die Möglichkeit auf Bewährung sind. Auch hier muss ich kurz dazu sagen, dass sich die Quellen bei der Angabe der Haftstrafe teilweise unterscheiden. Manchmal heißt es nämlich, dass Marlin bis zu 37 Jahre bekommen habe. Und ich hatte einige Berichte von Menschen gelesen, die aus der Gegend dort kommen, und ich habe mich dann auf deren Angaben berufen. Die Haftstrafe der beiden beginnt erst, wenn sie 21 Jahre alt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben sie in einem sogenannten Safe House des Department of Social Welfare and Development. Lovella gibt zunächst an, Janice verzeihen zu wollen. Das hinge stark mit ihrem Glauben zusammen. Als sie jedoch sieht, dass die nun 18-Jährige keinerlei Reue empfinden zu scheint, ändert sie ihre Meinung. So kann und möchte sie ihr nicht vergeben. Während des Prozesses grinst Janice immer wieder in ihre Richtung, scheint immer noch glücklich mit ihrer Entscheidung zu sein. An Janice gerichtet sagt Lovella, ist das der Dank für all das, was wir für dich getan haben? Hat Gwyn das verdient, nachdem sie uns überzeugt hat, dich aufzunehmen? Die Maguards beschreiben Janice als Monster. Keine normale Person könne so eine Tat begehen, sagen sie. Nachdem der Prozess hinter ihnen liegt, beginnen die Maguards eine Therapie. Im August 2022 eröffnen sie in Gedenken an ihre zwei Kinder ein Restaurant. Die Wände darin streichen sie in Gelb und Rot. Sie versuchen, irgendwie weiterzumachen, ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Und während ich den Fall recherchiert habe, bin ich immer wieder über den Begriff der reaktiven Bindungsstörung gestolpert, was bei adoptierten Kindern wohl häufiger auftritt. Erfährt ein Kind nur wenig Liebe und Geborgenheit seitens der Bezugsperson, also meistens sind das ja die Eltern, kann sich das negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Und dies kann dann zu einer solchen Bindungsstörung führen. Auf der Website clinia.ch steht, außerdem haben betroffene Kinder meist eine eingeschränkte Interaktion mit gleichaltrigen Kindern und eine Beeinträchtigung des sozialen Spielens. Auch auf andere oder sich selbst gerichtete Aggressionen können im klinischen Störungsbild der Bindungsstörung erscheinen. Unter Ursachen schreiben sie, dass der größte Risikofaktor für die Entstehung einer solchen Bindungsstörung die soziale Vernachlässigung eines Kindes durch dessen Bezugsperson darstellt. Allerdings habe ich nirgendwo gelesen, dass diese Bindungsstörung in irgendeiner Verbindung zu solchen Verbrechen gebracht wurde. Es ist aber sehr, sehr wichtig, dass Kinder mit einer reaktiven Bindungsstörung die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, und dass auch die Familien entsprechend Hilfe zur Seite gestellt bekommen. Und soweit ich das jetzt so aus den Quellen herausgelesen habe, ist das teilweise schon noch problematisch, weil diese Bindungsstörung noch nicht so ein Thema darstellt. Und ich glaube, das Ganze wird eben noch nicht so ernst genommen, wie das der Fall sein sollte. Und ganz zum Schluss jetzt, vermutlich ahnen viele von euch schon, von welchem Horrorfilm ich am Anfang der Folge gesprochen habe, und zwar von The Orphan aus dem Jahr 2009. Aber darüber sprechen wir gleich noch, Sarah. Interessant zu erwähnen an der Stelle ist aber, dass dieser Film Janice' Lieblingsfilm war. Sie hatte wohl auch einmal versucht, Cruise dazu zu bringen, den Film zu schauen, doch er mochte keine Horrorfilme und wollte sich den Film daher auch nicht ansehen.
Also, ich muss ja ehrlich sagen, dass mich die Wendung in dem Fall krass schockiert hat, weil wir am Anfang ja darüber gesprochen haben, wie schön wir das finden und wie beeindruckend wir das finden, dass die beiden Janice so arg aufnehmen und dass sie sich so für sie einsetzen und sich so für sie aussprechen und dass das gar nicht selbstverständlich ist für zwei Teenager.
Ja.
Also in diesem Alter ist das ja wirklich alles andere als selbstverständlich. Und dass Janice die beiden dann tötet, obwohl sie nur in diesem Haus ist, weil die beiden das so wollten, obwohl Louis sein Zimmer für sie freigemacht hat und sie aufgenommen wurde, als wäre sie die Schwester bzw. das Kind. Den Gedanken finde ich einfach so, so furchtbar. Also, das siehst du halt mal, wie unterschiedlich Menschen sein können. Also, die beiden haben halt wirklich gedacht, das ist wie eine Schwester für sie, wie eine beste Freundin, und sie dachte die ganze Zeit vielleicht, ich muss sie aus dem Weg räumen. Den Gedanken finde ich so grauenvoll.
Ja, das fand ich an der ganzen Sache auch besonders schlimm, vor allem, wenn man bedenkt, als Janice da bei diesem Diebstahl von dem Geld erwischt wurde und es auch wieder Gwyn war, die sich für sie eingesetzt hat und gesagt hat, ja, ich kann das verstehen, voll. Sie hat es halt super schwer gehabt bisher. Also, sie hatte nur gute Intention, was Janice angeht, und dass sie ihr dann auf so brutale Art und Weise das Leben nimmt, das ist einfach unvorstellbar.
Ja, absolut. Da war wirklich von Gwyn und Louis Seite war wirklich nur Liebe, Hilfsbereitschaft, Verständnis. Nur positive Dinge sind von den beiden ausgegangen, ja. Und dann kommt jemand und ist so undankbar und so brutal und so grauenvoll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit welcher Begründung? Also ich sehe da kein richtiges Motiv. Ich verstehe schon den Grundgedanken, dass sie die vielleicht für sich haben wollte, die Eltern, und dass sie dachte, dass sie halt nie an Gwyn und Louis rankommen würde und so, aber also ich finde den Gedanken trotzdem so heftig einfach, ich komme da gar nicht drauf klar.
Ja, total, ich auch, und alle, die die Familie kennen, die haben auch gesagt, dass die beiden zu Janice keinen Unterschied gemacht haben, also sie haben sie von Anfang an wie ein eigenes Kind behandelt, also sie haben da gar keine Unterschiede gemacht, was ich auch schon total krass finde. Und die Eltern haben auch gesagt, für sie ist das so schlimm, weil sie das bisschen als ihre Aufgabe gesehen haben. Also sie haben gedacht, Gott gibt ihnen die Chance, Janice ein neues Leben zu schenken quasi und sie zu unterstützen.
Ja, ja.
Und dann nehmen sie sie in ihr Haus auf und dann nimmt sie ihnen einfach ihre beiden Kinder.
Ja, ja, voll. Der Gedanke ist wirklich schlimm. Und ich finde es auch, wie du schon gesagt hast, sehr beeindruckend, dass die Eltern sie auch so aufgenommen haben und da auch keine Unterschiede gemacht haben, weil ich meine, als sie Janice aufgenommen haben, war sie ja auch schon 17. Ich würde sagen, das ist schon nochmal was anderes, als wenn du ein Kind adoptierst, das halt noch ein Kleinkind ist, das irgendwie vielleicht 1, 2, 3 Jahre alt ist. Also das ist ja schon nochmal ein himmelweiter Unterschied. Und dass da so gar keine Unterschiede gemacht werden, das finde ich halt schon beachtenswert. Also, wenn es wirklich so war. Ich meine, scheinbar hat Janice ja schon das Gefühl, dass da Unterschiede gemacht werden. Also, irgendeinen Grund muss sie ja gehabt haben, dass sie so eifersüchtig war. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so ausschlaggebend war, dass irgendjemand Verständnis für diese Tat haben könnte. Also, sorry.
Ja, und gut, dass du das gerade mit dem Motiv so angesprochen hast, weil die Leute sind sich da sehr, sehr uneinig, weil viele gehen davon aus, dass es einfach nur aufgrund der Eifersucht passiert ist. Aber sie hat ja in dieser einen Nachricht geschrieben, dass sie vorhat, 7 Menschen zu töten. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ob sie vielleicht auch vorhatte, die Eltern zu töten, um dann irgendwie alles an sich zu reißen, also quasi auch deren Geld und so weiter. Aber dazu hat sie sich nicht final geäußert.
Ja, die Frage ist halt, die ich mir dabei stelle. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Motiv gewesen wäre. Erstens hätte sie überhaupt Geld bekommen, weil wenn sie offiziell gar nicht adoptiert gewesen ist, dann wäre das ja wahrscheinlich gar nicht so gewesen, dass sie geerbt hätte, oder?
Ja, ja.
Also ist das ja eigentlich kein wirkliches Motiv. Und zweitens, wenn sie von 7 Personen gesprochen hat, selbst wenn sie die Eltern auch getötet hätte, wären wir da ja gerade mal bei 4. Wen hätte sie da noch töten wollen?
Ja, da habe ich auch schon überlegt, ob das dann vielleicht ihre leibliche Familie gewesen wäre. Aber ja, das sind natürlich alles nur Spekulationen. Und ich muss auch sagen, dass ich schon auch eher bei dem Eifersuchtsmotiv bin. Also gerade ich finde, dass sie Cruz direkt nach der Tat zum ersten Mal Dad genannt hat, finde ich, spricht schon dafür, dass sie damit zeigen wollte, ja, jetzt bin ich eure Tochter.
Ja, das könnte sein.
Es wurde nämlich ganz lange auch sehr wenig über den Fall bekannt. Also in ganz vielen Quellen, falls ihr selbst irgendwie da noch nachrecherchiert, werdet ihr auch auf den Namen Christine stoßen. Denn da Janice ja zur Tatzeit noch minderjährig war, wurde am Anfang nicht ihr Name öffentlich bekannt gegeben. Und dann wurde sie überall Christine genannt. Und ich glaube auch, dass deswegen von den Vernehmungen und diesen ganzen Ermittlungen nicht so viel an die Öffentlichkeit gelangt ist.
Ja, wahrscheinlich. Das wird dann bei Minderjährigen halt schon öfter unter Verschluss gehalten und dann vor allem erst veröffentlicht, sobald die Verurteilung halt auch durch ist. Was ich mich aber auch bei der Verurteilung gefragt habe, warum ist das so, dass da so unterschiedlich gewertet wurde? Weißt du, was ich meine? Also ein Mord verdient 22 Jahre und der andere nur 10. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen merkwürdig.
Ja, das fand ich auch und ich finde es auch unfair. Also das hat ja wirklich den Anschein, als wäre der eine Mord schlimmer als der andere, was nicht der Fall ist.
Ja, oder als wäre das eine Leben mehr wert gewesen als das andere.
Ja, und ich kann mir das nur so erklären, man geht ja teilweise davon aus, dass Janice nur Gwyn töten wollte und dass Louis einfach im Weg war und er dann auch aus dem Weg geräumt werden musste und dass es vielleicht anhand des Motivs irgendwie unterschiedlich betrachtet wurde, aber das war jetzt nur so der erste Gedanke, den ich dazu hatte.
Ja, vielleicht war es ja so, dass sie halt wirklich überlegt hat, Gwyn zu töten und das auch geplant hat, also dass das mit Vorsatz passiert ist und dass Louis vielleicht eigentlich gar nicht zu Hause gewesen wäre oder dass sie vielleicht gedacht hat, der bleibt länger bei dem Papa und ist deswegen gar nicht zu Hause und dann hat sie ihn aus der Situation rausgetötet, also ohne Vorplanung und das würde ihr dann vielleicht erklären, warum da ein anderes Strafmaß angewandt wird, weil es halt nicht mit Vorsatz war, weil da keine Mordmotive irgendwie erfüllt sind. Aber da kenne ich mich halt auch mit dem philippinischen Gesetz nicht gut genug aus, um das zu sagen. Aber das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen.
Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und man weiß ja, dass Louis 51 Stichverletzungen hatte und Gwyn 21. Und es könnte ja auch sein, dass sie dann so in Wut war, dass Louis doch da war und sie das irgendwie anders geplant hatte, dass er deswegen auch mehr Verletzungen hat als Gwyn.
Ja, dass sie ihre Wut über diesen gescheiterten Plan dann halt komplett an ihm ausgelassen hat. Das kann wirklich sein. Also das könnte ich mir so gut vorstellen. Aber ja, ich finde es irgendwie trotzdem nicht richtig, weil das, wie du sagst, den Anschein vermittelt, als wäre der eine Mord schlimmer als der andere gewesen. Ich meine, prinzipiell kann man das abhängig von den Stichverletzungen machen und sagen, der eine hat halt 51 bekommen, der andere 21 und deswegen war der Mord schlimmer. Dann hätte sie quasi für Louis die 22 Jahre bekommen und für Gwyn nur die 10 oder dass man eben sagt, das hatte was mit Vorsatz zu tun und mit Planung. Und dass sie deswegen für Gwyn die 22 Jahre bekommen hat und für Louis nur 10. Aber ich finde das so oder so einfach nicht richtig. Also ich finde, da sollte man keinen Unterschied machen. Ich finde, das wirft ein völlig falsches Bild auf die ganze Situation.
Ja, total, finde ich auch. Und für die Eltern war das ja auch ganz schlimm zu hören, als es hieß, sie bekommt 10 Jahre, weil der ja auch noch nicht klar war, dass sie für den zweiten Mord 22 Jahre bekommt. Und sie, sie waren einfach richtig sauer, dass Janice einfach zwei Menschen das Leben nimmt und dann nur 10 Jahre für einen Mord bekommt. Also sie haben dann in vielen Interviews gesagt, dass sie das total unverhältnismäßig finden.
Ja, ist es auch. Also 10 Jahre für ein Menschenleben, das steht ja wirklich in gar keinem Verhältnis.
Ja,
gar
total.
Nicht. Aber ich habe noch mal eine kurze Frage. Wie lange hat Janice zu dem Zeitpunkt von den Morden eigentlich schon dort gewohnt? Das war relativ schnell dann, oder?
Ja, sie ist im Juli bei der Familie eingezogen und im Dezember haben sich die Morde ereignet.
Das finde ich halt irgendwie auch so heftig. Also das ging ja wirklich super, super, super schnell.
Ja, und auch diese Nachrichten, die sie da verschickt hat, also das hat auf mich alles so böse gewirkt und mich hat das ja total erschüttert, irgendwie das so zu sehen, dass die Familie ihr alles gibt, sie komplett aufnimmt und sie ja vorne rum auf dankbare Tochter macht oder dankbares neues Familienmitglied macht und hintenrum dann plant, ja, irgendwie ein oder mehrere Mitglieder der Familie zu töten.
Ja, voll. Und ich finde auch dadurch, dass es so ein kurzer Zeitraum nach dem Einzug nur war, stellt man sich halt auch ein bisschen die Frage, ist sie mit dieser Intention schon da eingezogen, ne?
Ja, ja.
Das finde ich halt besonders makaber irgendwie.
Ja, finde ich auch. Und das sind vermutlich Fragen, die wir wahrscheinlich nie beantworten werden können.
Na, obwohl ich mir aber auch vorstellen kann, also irgendwie kommt mir Janice schon so vor, als würde sie da vielleicht irgendwann versuchen, Geld rauszumachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn da jemand anfragt, ob sie Teil von einer Dokumentation sein möchte oder ob die ganze Story irgendwie als Buch rausgebracht werden soll, dass sie da ja sagt. Mhm. Also das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass sie erstens das Geld gerne hätte, weil sie ja schon auch, was das Finanzielle angeht, immer ziemlich hinterher war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie die Aufmerksamkeit genießen würde, weil sie die sonst ja eigentlich nie bekommen hat. Also das war ja was, was sie wirklich nie von ihrer Mama scheinbar genug bekommen hat und ihrem Gefühl nach auch nicht von dem Marquards. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann sagt, das wird sie mitnehmen und vielleicht erfahren wir dann nochmal das ein oder andere. Auf der einen Seite würde ich ihr es nicht gönnen, dass sie davon halt noch einen finanziellen Vorteil hat. Auf der anderen Seite wäre es halt ganz schön zu wissen, was da hinten dran steckt.
Ja, weil das irgendwie so ungreifbar irgendwie ist. Also man kann das gar nicht richtig fassen, was da passiert ist. Und ich finde, das, was du eben gesagt hast, das würde schon auch zu Janice passen, würde ich auch sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da großes Interesse an irgendeiner Dokumentation besteht, gerade weil ja immer diese Parallele zu The Orphan, also zu diesem Horrorfilm, gezogen wird.
Ja, voll. Ja, ich habe auch, während du erzählt hast, habe ich mir dann irgendwann gedacht, ah ja, wahrscheinlich meinst du den Film, weil es da ja auch um ein Waisenkind geht, das dann irgendwie die Familie umbringen möchte.
Ja.
Wie läuft das dann nochmal genau ab?
Genau, also sie adoptieren ein kleines Mädchen, Esther heißt sie, und ja, die zieht dann mit ihnen ins Haus ein und irgendwann passieren ganz komische Dinge. Also ich glaube, sie fängt zunächst an, die Kinder zu verletzen und irgendwo runterzuschubsen. Und ihr Plan ist es eigentlich, die ganze Familie zu töten. Ich glaube, außer den Vater, weil sie sich ja in den Vater verliebt hat, weil sie in dem Film ja eine erwachsene Frau ist und sie dann ja die Frau an seiner Seite werden möchte quasi.
Genau, sie ist eigentlich eine erwachsene Frau, aber hat irgendwie eine seltene Krankheit oder einen seltenen Gendefekt und deswegen sieht sie eben noch aus wie ein kleines Kind, richtig?
Ja, genau, ja.
Ist sie aber nicht. Ja, den Part, den haben wir ja Gott sei Dank in unserem heutigen Fall nicht, aber ich glaube, da gibt es sogar einen True Crime Case, bei dem das auch ähnlich war. Ich weiß es aber nicht.
Ja, da gibt es so einen, das stimmt, ja.
Und das finde ich so unheimlich. Also den Part finde ich besonders creepy. Aber generell finde ich alles, was damit zu tun hat, dass du dir letztendlich deinen Mörder ins Haus holst oder den Mörder deiner Kinder ins Haus holst, finde ich wirklich absolut, absolut furchtbar. Ganz, ganz grauenvoll, wirklich ganz schlimm.
Ja, und ich finde, deswegen passt der Vergleich zu dem Film schon, weil bis auf den Fakt, dass es im Film eigentlich eine erwachsene Frau ist, passt ja eigentlich alles.
Mhm, mhm. Ja, und dass sie sich eben nicht in den Vater verliebt hat wahrscheinlich, oder?
Ja, ja, ja. Das stimmt auch.
Ja, aber so ein paar Parallelen sind da auf jeden Fall. Also, dass sie eigentlich kein Waisenkind ist, dass sie mit dieser Intention in die Familie reingeht. Das ist schon unheimlich, sehr unheimlich.
Ich sehe das auch so und ich muss sagen, ich finde diesen Fall ganz, ganz schlimm und ganz, ganz grausam. Und ich weiß noch, als ich geschaut habe, welchen Fall ich als nächstes behandeln möchte, habe ich so eine Schlagzeile gesehen und das hat direkt irgendwas beinhaltet mit Waisenkind tötet Geschwister, sowas in die Richtung. Und dann habe ich mich da eingelesen und dann wusste ich direkt, okay, diesen Fall möchte ich als nächstes besprechen.
Ja, hat auf jeden Fall direkt Klick gemacht, ne?
Ja, ja.
Ja, das hat man ja nicht immer. Also ich habe manchmal Fälle, da lese ich mich so ein bisschen ein und bin dann so, weiß nicht. Und manchmal habe ich Fälle, so wie es bei dir mit dem hier war, wo ich sage, okay, den mache ich auf jeden Fall, der ist es.
Ja, ja. Sarah, hier in Deutschland ist ja gerade der Frühling so richtig ausgebrochen. Das heißt, in den meisten Haushalten steht der Frühjahrsputz an. Und ich glaube, sobald du wieder back in town und in deiner Wohnung bist, hast du da ja auch einiges nachzuholen.
Ja, absolut. Also generell, wie du sagst, so der klassische Frühjahrsputz. Und der wird dieses Jahr natürlich noch größer ausfallen bei mir, nachdem ich jetzt so lange nicht mehr in meiner Wohnung war. Obwohl ich ja auch so ein bisschen gehofft habe, dass es vielleicht meine Mama oder so übernimmt.
Ja.
Aber ich glaube, da kann ich lang drauf warten. Und du hast mir ja schon verraten, dass dann ein passendes Paket auf mich wartet, richtig?
Ja, ganz genau. Du kannst also quasi direkt loslegen, sobald du deine Wohnung betrittst.
Ja, oder du testest die Sachen in meiner Wohnung.
Ach ja, das wäre natürlich auch eine nette Idee, ne?
Schon.
Ja, dann kommst du nach Hause und dann ist der Frühjahrsputz schon dann. Das wäre natürlich ein Traum.
Perfekt.
Und dazu muss ja gesagt sein, ich habe die Sachen ja schon ausgiebig getestet, aber natürlich in meiner Wohnung bisher. Ja, ich weiß, enttäuschend für dich, aber gut für mich. Denn für mich sind die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo ab jetzt ein absoluter Gamechanger. Und bevor wir jetzt zu den Produkten kommen, muss ich erstmal sagen, dass ich mit den Sachen von der Optik auch super happy bin. Die stehen in den Sprühflaschen richtig schön in meinem Bad. Also das sind so Putzmittel, die man nicht unbedingt wegräumen muss, sondern schön hinstellen kann. Aber das ist natürlich zweitrangig.
Ja, absolut. Aber ich finde das trotzdem nice to have, weil ich auf sowas ja schon auch Wert lege. Also alles, was schön ästhetik ist, habe ich gern bei mir in der Wohnung.
Ja, ist willkommen.
Ja, auf jeden Fall. Die Produkte eignen sich dabei für den gesamten Haushalt. Es gibt also einen Küchenreiniger, einen Glasreiniger, den Badreiniger, den WC-Reiniger, den Duschreiniger und einen Bodenreiniger.
Und ihr könnt dann die Sprühflaschen, in die ihr die Putzmittel füllt, mit einem passenden Sticker bekleben, dass ihr direkt auf den ersten Blick erkennt, welches Putzmittel wo genutzt werden kann. Die Anwendung ist nämlich super einfach und schnell. Ihr füllt euch einfach Wasser in die Sprühflasche, fügt dazu dann das flüssige Konzentrat hinzu, schüttelt alles durch und fertig. Dann könnt ihr direkt loslegen.
Die Reiniger bestehen außerdem aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und die Refill-Konzentrate im Beutel, von denen du eben schon gesprochen hast, Laura, sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht. Und was vielen von euch auch wichtig ist, die Produkte sind vegan und Mikroplastik sowie phosphorfrei.
Die Flaschen inklusive Sprühkopf bestehen zudem aus recyceltem Plastik. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt auch ready für euren Frühjahrsputz seid, könnt ihr mit unserem Code ICE, Eis wie die Augen und nicht wie das Speiseeis, und gerade, wo wir das jetzt sagen, fällt mir auf, dass wir das lange nicht mehr so gesagt haben.
Ja, stimmt.
Mit diesem Code könnt ihr 15% auf agentecho.de sparen.
Deswegen jetzt gleich nochmal. Mit dem Code EIS, wie die Augen, nicht wie das Speiseeis, spart ihr bei Agent Echo 15%. Alle Infos gibt's wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und ich hoffe an der Stelle sehr, Sarah, dass du uns einen Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht hast, weil wie immer kann ich den nach so einem Fall sehr, sehr gut gebrauchen.
Na, aber sicher doch. Natürlich habe ich einen Gänsehaut-to-go-Moment mit dabei. Und den heutigen Gänsehaut-to-go-Moment haben wir von der lieben Elisabeth geschickt bekommen. Sie schreibt: Hallo ihr Lieben, ich habe lange überlegt, ob ich euch diese Geschichte schicke, da ich weiß, dass es da draußen mehr Menschen gibt, die an so etwas nicht glauben, als jene, die dafür offen sind. Aber ich mache es trotzdem. Im März diesen Jahres war mein Mann wie gewohnt eine Woche mit seinen Jungs im jährlichen Männerwinterurlaub. Das heißt, ich hatte das Haus für mich allein. Ich habe mir in der Zeit eine Freundin eingeladen, die ein paar Tage bei uns geschlafen hat. Unser Schlafzimmer ist im oberen Stockwerk, das Gästezimmer ist unten. Ich mache ja öfter mal Späße über unseren Hausgeist, an den ich nebenbei bemerkt wirklich glaube, da sich vor Jahren der Vorbesitzer unseres Hauses auf diesem Grundstück selbst das Leben genommen hat. Ja, Klassiker, aber so war es. Na, jedenfalls leben wir seit 2019 super friedlich mit ihm zusammen. Manchmal hört man eigenartige Geräusche wie Schritte. Alles nicht dramatisch. Aber in jener Nacht, eben in dieser Woche, als mein Mann nicht da war, wurde ich um kurz nach 3 Uhr nachts das erste Mal etwas unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ich habe einen sehr, sehr leichten Schlaf und wache gefühlt von jedem noch so kleinen Geräusch auf. Doch in der Nacht vom 20.03. auf den 21.03. hat mich jemand in meine rechte Wange gekniffen. Ich bin natürlich sofort davon aufgewacht und habe den Kniff auch noch mehrere Sekunden später gespürt. Als mein Mann am Wochenende danach heimkam, habe ich ihm davon erzählt. Er war zwar geschockt, aber er hat mir geglaubt, da er bei uns zu Hause auch schon das ein oder andere verrückte Erlebnis hatte.
Boah, also ich finde, auch als sie geschrieben hat, dass sie den Kniff noch danach gespürt hat, das fand ich so schlimm, weil du in dem Moment realisierst, okay, da ist gerade wirklich irgendwas passiert.
Ja, du kannst das dann eben nicht mehr auf so einen Traum oder sowas schieben, weil du es eben in der Realität, im Hier und Jetzt, im Wachsein noch spürst. Und dann ist es halt schon sehr, sehr unheimlich. Ich glaube, weil sonst würde ich mir einfach sagen, ach, ich habe das geträumt. Das war einfach ein sehr realer Traum. Aber wenn du es halt noch spürst, dann kannst du das natürlich nicht mehr so einfach abtun. Und das ist dann schon creepy.
Ja, das macht es dann einfach viel greifbarer und viel realer. Also super unheimlich.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Dann vielen lieben Dank dir fürs Zusenden. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Alles für den Podcast.
Alles für den Dackel. Sehr gut. Alles für den Hund.
Ist so, hat ja auf dem Kopf. Oh. Okay. Oh, ja.
Ja. Alrighty, then I start with the Einleitung, okay?
So, and jetzt now please start with the Einleitung, thank you. Das ist schon krass, mit mittlerweile, mit.
mit. Einer Chick, den ich weiß, wie sie heißt.
Oh nein, es tat nicht weh, dich mit ihr zu sehen.
Klassiker ist, das hatten wir schon mal einen drin. Ich find,
ohne mich siehst du einfach so hässlich aus. So.
Are we ready for the show?
And so I'll start it. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it. Do it.
Do it. Do it. Do it. Do it now. Ja, ich dachte, was war das gerade von mir? Hast du es gehört?
Du brauchst nicht nervös werden. Es ist okay, Laura. Es ist okay. Keine Angst.
Junge, was war das? Mir ist jetzt richtig Ärger. Diese sind von atemberaubenden Stränden, die sowohl zum Surfen als auch zum Schnorcheln. Okay. Fang dich, Laura, ey.
Schnurrbart.
Schnurrbart.
Warum hast du das wieder geflüstert?
Hab ich Schnorcheln. Geflüstert? Hab ich gar nicht.
Ja.
Ich hab's nicht gemerkt. Nee. Wow, ich hab's einfach nicht gemerkt.
Zum Schnorcheln? Schnorcheln.
Okay, Laura ist wieder in ihrem Weird-Modus. Schön.
Junge, schön.
Schön. Schön.
Gott, oh Gott, ja, okay.
Wenn ihr das hört, schreibt uns mal, ob ihr euch noch an die Schnurrbart-Outtakes erinnern könnt. Die waren
ja, echt so, schreibt uns mal bestimmt.
Ja.
Bestimmt, Leute haben immer noch Albträume davon, das ist so weird.
Ja. Help, ey. Okay. Mein Van. So wie wir das damals gemacht haben, nach dem Feiern.
Ja.
Ach, hier wohnt ihr. Ja, hier dieser Parkplatz ist unser Zuhause.
Der war so, okay, ja, alles klar.
Vor allem in unseren Outfits dann so auf dem Parkplatz im Van.
Mhm. From my mama. I got it from my mama. I got it, got it.
Ich könnte jetzt mittlerweile schon eine ganze CD erstellen. Von Sarah, die singt. Von den ganzen Outtakes. Wäre schon so best of.
Mach das
Sarah
mal.
Fischer. Ich schenke dir das.
Verkaufen die dann.
Irgendwann.
Das wird ein neuer Merch-Artikel.
Dann landet es in den Charts auf Platz 1.
Das wäre so geil.
Das wäre so geil.
Das wäre so geil. Leute, macht es möglich. Die Leute sind so. Zu jung, Halsmaul.
Verkauft die CDs. Keiner kauft mehr CDs. Downloads. Sie schminken sich gegenseitig, machen sich die Haare und drehen anschließend ebenfalls Videos für
Was
TikTok.
Was machen sie?
Sich die Haare? Was habe ich gesagt?
Nee, davor.
Sie schminken sich gegenseitig.
Sie machen was?
Sie schminken sich gegenseitig.
Es hat sich angehört, als hättest du gesagt, die schminken sich gegenseitig. Und ich war so, okay.
Tschüssi.